Hier ist Preußen on Air, Crime Time Preußen, Ihr Weihnachtsspecial. Herzlich willkommen zu unserer letzten Spezialausgabe in der Adventszeit. Ein Kriminalfall von 1906, der damals schon ein breites öffentliches Interesse weckte. Es erwartet Sie der Hauptmann von Köpenick. Doch zuvor machen wir noch einen kleinen Abstecher in die jüngste Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an Dagobert, den Kaufhauserpresser von 1994? Der sich ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei lieferte? Moment, der Kaufhauserpresser der Neuzeit und der schlesische Hauptmann von Köpenick, was haben die gemeinsam? Nun, beide wurden zu Sympathieträgern der Öffentlichkeit. Düsentriebtäter Dagobert erwuchs zur lebenden Comic-Legende. Seine Cleverness, sein technisches Know-how und wie er damit die Polizei an der Nase herumgeführt hat, wurde unabhängig seiner kriminellen Tat von vielen gefeiert. Dem Hauptmann von Köpenick ging es ähnlich. Man sprach von Genie oder Gaunerstreich des Kleinkriminellen Friedrich Wilhelm Voigt, wie er im richtigen Leben hieß, dem die Sympathien des kleinen Mannes und später gar des Kaisers zuflogen. 1956 setzte ihm Heinz Rühmann als Hauptmann von Köpenick endgültig ein filmisches Denkmal. Die Historikerinnen und Netzwerkkoordinatorin Daniela Hellmann vom Netzwerk Preußen und die wissenschaftliche Volontärin des LWL Preußenmuseums Minden, Marie Brune, nehmen sich der tragischen Gestalt des frühen 20. Jahrhunderts, des Mythos und des militärischen Gehorsams der Gesellschaft an. Was hat es auf sich mit Friedrich Wilhelm Voigt, dem in falscher Uniform als Hauptmann im 1. Garderegiment ein Meistercoup der Täuschung gelang? Er mobilisierte in seiner Verkleidung einen Trupp Gardefüsiliäre, Wachsoldaten, und unterstellte sie seinem allerhöchsten Kommando. Kleider machen Leute. Er besetzt mit ihnen das Rathaus, ließ den Oberbürgermeister Langenhans und den Stadtsekretär Rosenkranz verhaften und beschlagnahmte die Stadtkasse. Wer war dieser Voigt, der sich bis zu seinem 57. Lebensjahr als Schwindler, Urkundenfälscher und Zuchthäusler durchgebracht hatte? Wie konnte so ein Geniestreich gelingen? Welche Gefühle löste die Tat in der Bevölkerung aus? Spekulieren Sie mit zu einem der verklärtesten Kriminalfälle der wilhelminischen Ära.
Herzlich willkommen zu unserem letzten Adventsspezial Preußen Crime. Ich hoffe, ihr habt euch alle jetzt einen Glühwein, einen Kakao oder sonst ein schönes, warmes Getränk gegönnt und die Plätzchen liegen vor euch, denn wir behandeln heute den berühmten Fall, den Hauptmann von Köpenick. Was können wir da noch so groß sagen, Marie?
Ich würde erstmal damit anfangen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, was er getan hat.
Mhm.
Und ich würde erstmal damit anfangen, was war er überhaupt für Mensch? Mhm. Also das würde mich jetzt am meisten interessieren. Wer kommt auf sowas?
Ja.
Ich würde jetzt mal kurz einfach anfangen, einen kleinen Abriss von seinem Leben erzählen. Wilhelm Voigt hieß er nämlich. Und er ist am 13. Februar 1849 als Sohn eines Schuhmachers geboren in Tilsit. Der ist schon früh so in die kriminelle Schiene gerutscht. Also schon mit 14 hat er wegen Diebstahl 14 Tage Gefängnis bekommen. Also kann man sagen, er hat schon immer so eine leichte kriminelle Ader.
Ja, ja.
Tatsächlich ist er auch wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und sonstigen Sachen, aber auch dafür, dass er eine Gerichtskasse geklaut hat, immer mal wieder verurteilt worden. Später für die Gerichtskasse von Wongrowitz auch geklaut und da hat er tatsächlich 15 Jahre Zuchthausstrafe für bekommen.
Mhm. Also quasi schon so ein Ding schon vorher abgezogen quasi.
Er ist halt nicht nur so ein Kleinkrimineller, ja, kann man sagen. Also er macht jetzt schon seine Sachen in einem großen Stil. Nach seiner Entlassung, das war so Anfang 1906, ist er nach Wismar gegangen und hat da eben versucht, auch eine Gesellenstelle zu bekommen bei einem Hofschuhmachermeister. Also er hat versucht, ein bisschen ehrenwerten Beruf einzunehmen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten auch. Leider hat das nicht so gut geklappt. Er ist nämlich aufgrund seiner Vorstrafen, und das ist heutzutage so...
Parallel. Es ist erschreckend, ne? Also ja. Nur weil du mal, also was heißt mal, ich meine, man fällt in etwas rein und natürlich ist das nicht richtig, aber im Endeffekt, man hat seine Strafe abgesetzt und eigentlich, ich meine, man könnte jetzt sagen, er bemüht sich ja offensichtlich, er versucht es und man... Ja, verweigert ihm das. Genau. Und dann nimmt er wieder da Anlauf, was er ihn
kennt.
Und das
kennzeichnet halt sein ganzes Leben. Also das kann man schon sagen. Er hat das dann versucht. Er hat ein Aufenthaltsverbot tatsächlich gekriegt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Durfte da nicht mehr sein, durfte da nicht mehr wohnen, wegen seiner Vorstrafen oder wegen seiner Strafen, die er aber abgesessen hat.
Das ist auch verrückt, oder? Also das gibt es ja heutzutage Gott sei Dank so nicht.
Sollte es nicht mehr geben. Also das.
Also hier. Ne? Ja. Aber das ist natürlich schon schwierig, ne? Da wird eine Strafe abgesessen, also man tut Buße im Prinzip, also von Seiten des Staates, ne? Er wird eingekerkert, wird gesagt, du hast die Strafe, die musst du absetzen, dann bist du raus und dann kriegst du auch noch ein Verbot hier zu wohnen. Ja. Also.
Und es ist tatsächlich nicht nur da. Also er ist dann Richtung Berlin gegangen, nach Rixdorf, und hat da versucht, bei seiner Schwester unterzukommen und dem Mann, und hat auch versucht, dort eben Arbeit zu finden, auch wieder als Schuhmacher. Aber auch, das hat nicht so gut geklappt. Dann ist er als Schlafbursche untergekommen nachher. Er hat nämlich auch für Berlin ein Aufenthaltsverbot gekriegt. Für den ganzen Großraum Berlin. Er durfte da nirgendwo wohnen.
Was von, also er hält sich ja auch nicht dran, weil Köpenick gehört ja heute zu Berlin.
Nicht dran.
Genau. Aber wundert einem ja auch nicht, ne? Also alle Chancen werden ihm quasi.
Alles wird ihm
er versucht sich, genau, man versucht eine Rehabilitation, man versucht wieder zurück in die Gesellschaft zu finden und es wird einem alles genommen. Und im Endeffekt landet und macht er genau da weiter, wo er quasi ja aufgehört hat vor seiner Haftstrafe.
Ja, er hatte nämlich tatsächlich eine Festanstellung, er hätte da arbeiten können, das ist aber ausgelaufen, weil er ja kein Aufenthaltsrecht hatte. Ja. Also er hätte da ein normales bürgerliches Leben leben können, theoretisch, konnte er aber nicht. Weil er durfte es ja nicht.
Ja.
Ob er das auch gemacht hätte, war ja, ist ja jetzt die andere Frage. Das
klar,
ist,
aber rein hypothetisch.
Rein hypothetisch.
Rein hypothetisch.
Hätte er es können.
Ja.
Er hat da dann länger nochmal geschlafen, ist da untergekommen und hat sich dann eben zu der Köpenickiade, wie man es im Volksmund nennt, entschieden.
Ja, das nach ist ihm ja, Sport. Ich wollte gerade sagen, nach ihm quasi, also nicht nach Wilhelm Volk benannt, aber nach dem, was er verkörpert hat, und zwar den Hauptmann von Köpenick, die Köpenickiade. Und ja, das ist tatsächlich ein Wort. Oder anders ausgedrückt, Köpenickiade. Durch Hochstapelei, Amtsanmaßung, sich gehorsam erschleichen und damit eben halt genau das durchzuführen, was unser Hauptmann nämlich gemacht hat. Sich Soldaten quasi in der Hinsicht gefügig zu machen durch sein Erscheinungsbild, weil er eben halt so
Er
hatte die passende Uniform.
Und die hat er sich auf dem Flohmarkt quasi zusammengesucht. Das muss man sich erstmal vorstellen.
Auch geil, ne? Was man alles auf Flohmärkten findet. Ich meine, man hört ja immer so einiges, ne? Ja. Was man da so findet.
Man muss nur wissen, wo man gucken muss.
Man muss nur wissen, wo man gucken muss und was es ist. Und dann sich quasi mit der Macht, die mit dieser Uniform und mit dem Auftreten, hat er sich da was geholt im Prinzip, angeeignet und ist damit ins Rathaus von Köpenick ins Rathaus gegangen und hat sich da tatsächlich das Geld geschnappt. Und niemand hat das hinterfragt. Und da sind wir ja jetzt auch in dem Punkt Zivilgesellschaft und Armee. Denn die Beamten gehören zu Zivilisten, wenn man außerhalb der Armee guckt. Und ja auch alle Leute drumherum. Also das ist schon verrückt.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, denn das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und Armee ist immer so ein bisschen ambivalent in der Zeit. Hm. Es gab ja verschiedene Zeiten in der Preußenzeit, wo sich immer viel reformiert hat, viel gewandelt hat. Und das ist in der Armee oder im Militärbereich genauso. Von Wehrpflicht zu keiner Wehrpflicht, wieder zu Wehrpflicht. Also solche Sachen.
Und was gehört auch zu Preußen dazu oder nicht? Also wir befinden uns ja auch in einer Zeit, das dürfen wir nicht vergessen, je nachdem, wo wir anfangen halt. Da gehörte Westfalen gerade erst vielleicht frisch dazu als Provinz zu Preußen. Also,
ja, und nur weil man zu Preußen gehört, identifiziert man sich ja, also offiziell identifiziert man sich ja nicht sofort als Preuße.
Genau, das ist ja eine Entwicklung.
Aber um nochmal auf das Heer und die Zivilgesellschaft zu gehen, die erste Zeit, also sagen wir mal so Mitte 16. Jahrhundert bis auch 18. Jahrhundert, ist die Armee auch oft durch angeworbene Heere gekennzeichnet. Mhm. Das heißt, die haben halt gar keine Bindung zum Land und das Land demnach auch nicht zum Heer. Mhm. Also die kennen sich nicht untereinander. Mhm. Wenn denn die Wehrpflicht kommt später und alles ein bisschen militarisiert wird, ist es teilweise anders. Also wenn du weißt, keine Ahnung, Karl-Heinz von nebenan ist beim Heer und der hier auch und der hier auch und du kennst auch Gesichter, passiert es natürlich vielleicht teilweise, wenn sie natürlich angenommen da stationiert sind, wo sie auch herkommen, nicht so schnell, dass du jemanden, den du nicht kennst, gleich annimmst, nur weil er eine Uniform hat, dass er dazugehört. Mhm. Aber wenn das eben nicht so ist und das Heer sowieso quasi, sagen wir mal jetzt auf gut Deutsch gesagt, eingekauft ist von auswärts,
ja,
und es sind alles fremde Menschen, natürlich kann dir da so jemand vor dir stehen und sagen, ich bin der Hauptmann und ich habe die Anweisung.
Ja.
Und wenn man damals, wie auch heute, die Kleidung als vor allem so eine Art ja, Ausweis hat, weil es gab ja früher, das wissen wir ja beide auch noch, in der frühen Neuzeit auch Kleiderordnung und sowas.
Genau.
Das ist in den Köpfen der Menschen, dass Menschen sich standesgemäß kleiden sollen.
Genau. Ne, also beziehungsweise ne, es Regelungen gibt, was man ab einer gewissen Gesellschaftsschicht darf und was
genau
nicht. Hier ist es ja nochmal eine Sonderstellung, also Militär ist ja nochmal anders.
Ja.
Ich meine, klar haben wir auch in der Zivilgesellschaft, da geht es jetzt mittlerweile dann schon eher, was kann ich mir leisten und was nicht. Also Kleiderordnung ab, weiß ich nicht, 17, 1800 wären schon nicht mehr so. Aber genau, und Kleidung macht ja Leute und hat ja einen gewissen Eindruck. Und natürlich, da hast du vollkommen recht, wenn ein stehendes Heer genommen wird,
ja,
dann auch eine Wehrpflicht, also so kurz als Info, sie hieß natürlich nicht direkt Wehrpflicht, aber,
nee,
aber Leute wurden eingezogen. Das wurde damals jetzt auch nicht immer positiv aufgenommen. Ich glaube, das kam immer darauf an, wo man nachgefragt hat. Aber natürlich macht das was. Ne?
Es kam auch an, welche Personen eingezogen waren.
Genau.
Und wenn eine Familie 5 Söhne hat und davon werden 2 eingezogen, ist es was anderes, als wenn jetzt eine Familie nur einen Sohn hat, der den Hof übernehmen soll. Der wird
genau
eingezogen. Aber da muss man auch sagen, das ist nicht wie, ja, wie du musst jetzt kommen. Das ist, also es ist nicht so, dass die Wehrpflicht gleich heißt, dass jeder, der da reinpasst, das auch machen muss. Jedenfalls ist es so mein letzter Stand gewesen. Also natürlich war es eine Art Wehrpflicht, so gesehen, aber es war nicht so streng in dem Sinne. Und gerade aus den reicheren Häusern konnte man auch jemanden als Stellvertreter schicken.
Ja, und viel wichtiger bei den Reicheren, also wir sprechen jetzt hier vom Adel auch,
ja,
bis zu einer gewissen Zeit. Und das ist auch immer wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Bis zu einer gewissen Zeit war es dem Adel vorbehalten, natürlich die höheren Ränge zu stellen. Das ändert sich ja später. Man schimpft immer so über Napoleon immer, ne? Also dabei hat er auch einige kleine gute Dinge mit reingebracht. Mein persönlicher Favorit ist immer das metrische System. Aber durch Napoleon, und das müssen wir ja auch sagen, ist ja, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass nur noch der Adel die oberen Riegen quasi besetzt. Das ändert sich ja genau ungefähr in dieser Zeit. Auch aus der Not heraus irgendwie, weil man gegen Napoleon ja auch nochmal, Fun Fact, verliert.
Irgendwann hat man auch nicht mehr so viel Adel.
Ja, und genau, und da kommt dann so eine Dynamik rein. Also, ne, auf einmal können ja auch andere Leute, also Bürger oder auch andere Leute rein, was ja klug ist. Ist ja voll klug.
Natürlich. Also, nur weil du adelig bist, bist du ja nicht gut, also bist du ja nicht automatisch für die Stelle geschaffen.
Eben.
Und einer aus dem Bürgertum ist da vielleicht deutlich die bessere Besetzung für.
Genau, Kompetenz ist vielleicht dann doch wichtiger als die Medaillen und die ganz vielen Titeln so am Namensende.
Kompetenz kommt halt nicht mit Geburt.
So.
Mit Stand.
Ja, Gott sei Dank.
In den man reingeboren wird. Das
ist so, ne?
Ist einfach so.
Genau, und das ändert sich ja auch, wie gesagt, zum Glück, weil dadurch kommt ja auch eben halt diese Veränderung, glaube ich, auch. Ne? Also ich meine, klar hat man immer, denke ich immer, auch Leute, die dagegen sind. Und das werden wir hier
natürlich
auch gehabt haben. Ne? Sowohl der Adel, der seine Stellung in Gefahr sah. Ne? Man nimmt da einem ja was weg.
Ja.
So. Und auch beim Bürgertum kann ich mir vorstellen, natürlich waren nicht alle immer vom Militär begeistert. Also vor allen Dingen, weil wir ja auch immer noch so zwischendurch diese Reibereien hatten mit der Politik. Also dass man ja auch so eine Bewegung hat, dass man ja mehr Demokratie haben möchte. Und da ist ja dann so ein Militär, was ja auf den König zugeschnitten ist, so ein bisschen immer problematisch. Immer.
Ja, eigentlich schon. Was man aber sagen muss, ist, dass auch in der Zeit ungefähr, wo sich das Militär ein bisschen wandelt, wo es sich reformiert, dass es tatsächlich auch ein bisschen aus heutiger Sicht humaner wird. Also so Sachen wie die Prügelstrafe, die es halt gab, oder auch, dass sich Offiziere untereinander duellieren müssten, um die Ehre aufrechtzuerhalten.
Ja.
Sowas wird komplett abgeschafft.
Ja, also es gibt die einzelnen Fälle, wo es dann trotzdem passiert.
Ja, aber es wird offiziell abgeschafft.
Genau, es wird offiziell abgeschafft, weil man es einfach nicht mehr will.
Ja, also, und weil das Militär auch Leute braucht.
Ja.
Und man versucht es auch einfach attraktiver zu machen.
Mm.
Und es war ja tatsächlich auch nicht unattraktiv.
Nein, also man
hatte ein eigenes Bett, man hatte
Einkommen,
man hatte Mahlzeiten und zwar genug und man hatte Hygiene dadurch.
Ja.
Also das war schon eine.
Und vor allen Dingen, ne, je nachdem, wo wir uns befinden, wie gesagt, nach Napoleon bis 48, 49 meine ich, ist es ja auch einfach so, dass eine Aufstiegsmöglichkeit bestand.
Ja.
Ne? Also für einen selber und damit ja auch rein hypothetisch für die Familie. Ich glaube, das ist schon in einem gewissen Maße attraktiv.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und uns angucken, wie das Verhältnis dann zwischen der Zivilgesellschaft und der Armee ist. Die Armee, wie wir jetzt gerade ja schon besprochen haben, ist quasi so eine eigene Sache an sich.
Mhm.
Also man hat da seine eigene Laufbahn, man ist unter sich, oft auch hier in Minden zumindest, wo wir uns gerade befinden, war man unter sich, man war abgeschnitten. Aber eine ganze Zeit lang haben halt die Soldaten bei der Zivilbevölkerung gewohnt.
Mhm.
Also so große Kaserngelände, wie man sich das auch heute vorstellt.
Und die es ja heute auch noch gibt.
Die es auch heute noch gibt. So war das damals erstmal nicht. Das kam erst.
Ja, stimmt.
Und das kam halt immer wieder zu Stress zwischen den Zivilgesellschaften und der Armee. Weil stell dir mal vor, in Minden, weiß ich es tatsächlich, sind teilweise bis zu 8, 9 Personen in einen Haushalt reingepackt.
Yay.
Das ist halt, stell dir vor, du bist da mit deiner Familie, du hast vielleicht, jeder hat so sein Zimmer im besten Falle. Heutzutage, früher nicht. Früher war es noch enger.
Ja.
Heutzutage hat jeder sein Zimmer. Früher war es mehr so, man hatte vielleicht 2 Schlafzimmer insgesamt für eine große Familie.
Ja, je nachdem.
Und einen Raum zum Zusammensitzen.
Mm.
Und auf einmal, du hast vielleicht den Dachboden noch frei.
Mm.
Und es werden dir einfach mal irgendwie so eine Handvoll Leute, fremde Männer reingepackt. Weil es waren ja nur Männer, muss man auch dazu sagen.
Genau, es waren nur Männer. Und die musst du auch noch versorgen.
Die musst du auch noch versorgen.
Ja klar, geht's dann zu Streitereien. Ne?
Das ist dann ja heutzutage, wer möchte das denn schon gerne?
Niemand?
Ja.
Ich weiß nicht. Also stelle ich mir sehr schwierig vor. Also ne, wenn es auf einer freiwilligen Basis wäre, wäre das was anderes. Ne? Wenn man sagt, ja, wer möchte, darf jemanden aufnehmen, dann sagst du, ach ja, kann ich mir vorstellen.
Und du darfst ja nicht mal wen aussuchen.
Ja, genau. Ne? Du kriegst einfach jemanden zugeschoben.
Und teilweise verstehen die sich auch nicht untereinander. Das muss man ja auch sagen, da kommst du dann auch wieder zu Strecken.
Konflikt ist ja vorprogrammiert.
Ja.
Ne? Also je nachdem, wen du da hast. Der eine kommt aus Dorf Westfalen A und der andere aus Dorf Westfalen B und das ist so eine natürlich gewachsene Feindschaft, dann ist das auch schon ein Problem. Ne? Oder ist es vorprogrammiert? Und vor allen Dingen, wie gesagt, die müssen ja auch noch die Leute versorgen.
Ja.
Ja, toll, hast noch einen Mitesser dabei, als hättest du nicht eh schon Probleme.
Und dann diese typische Angst, die man dann auch hat als Zivilbevölkerung, würde ich jetzt jedenfalls vermuten, stell dir vor, du hast 2 junge Töchter und da sind 5 Männer aus dem Militär bei dir einquartiert. Das ist vielleicht ein Vorurteil, aber die gibt es ja tatsächlich. Und das stimmt dich ja nicht gerade positiv dem gegenüber. Du hast ja Angst. Und Angst schürt Konflikte.
Und du kennst die Leute ja auch nicht. Ne? Also das ist schwierig. Wir haben erst diese Problematik, das sind Leute, die kommen von irgendwoher, die haben keine Bindung zum Land. Die Leute kommen vielleicht aus der Gegend, aber jetzt muss man die auch noch durchfüttern.
Ja.
Oder kommen halt teilweise schon noch von woanders her, aber wurden da jetzt hinstationiert. Die musst du durchfüttern, die übernachten bei dir, auch nicht cool. Und dann erst ja langsam kommt also dann die Kaserne.
Ja.
So, und dann sind sie ja, wie hier in Minden, abgeschnitten.
Zum Teil.
Also
man muss auch gerade, also für hier in Minden kann ich es auf jeden Fall sagen, wir haben hier eine schöne große Kaserne, wo das Museum auch drin ist, das Preußenmuseum. Aber es haben nicht alle Soldaten, die hier stationiert waren, Platz gehabt hierfür.
Mhm.
Und das Paradoxe ist, es wurde hier gebaut, es wurden hier auch Leute halt reingesetzt, aber es waren fast doppelt so viele Soldaten in Minden. Das heißt, sie waren trotzdem noch bei der Zivil. Nicht so viele, aber je mehr Platz man hier hatte, desto höher wurde das mit den Soldaten.
Mhm.
Also dementsprechend war das nur ein, wir bauen noch Platz, wo noch mehr rein können und nicht wir nehmen die aus der Stadt alle raus. Also das ist, muss man natürlich auch noch dazu bedenken.
Aber das kommt ja immer mehr und mehr, dass halt Armee und Zivilbevölkerung getrennt werden im Prinzip. Na, also diese Separierung, damit ja auch dieses Konfliktpotenzial abmindert im Prinzip. Und dann ist es ja irgendwann auch so tatsächlich, dass die Armee quasi isoliert ist und ja auch eine besondere Stellung bekommt, oder? Also im Sinne von, dass sie immer mehr also quasi an den Monarchen untersteht, als Machtinstrument auch genutzt wird.
Natürlich, es kommt ja immer darauf an, welcher Monarch da sitzt.
Ja.
Die Vereidigung ist immer auf den Monarchen. Es gibt immer auf dem Hof auch Verbände, die sich besprechen. Aber je nachdem, wie absolutistisch der Monarch jetzt also fungieren möchte, kann er das durch das Militär. Das ist ihm ja unterstellt.
Ja. Und das haben wir mit Wilhelm, also Kaiser Wilhelm II., haben wir das ja schon extrem. Also das wilhelminische Zeitalter ist ja geprägt quasi von diesem Militarismus, wo man sagen kann, da kommen ja auch gewisse Züge, die wir ja bis heute kennen und auch mit dem Preußen verbinden. Pünktlichkeit, Sauberkeit,
Pflichtbewusstsein,
Disziplin. Natürlich. Das hat seinen Ursprung ja auch durchaus nochmal verstärkt von dort.
Ja, weil das sind natürlich auch alles Dinge, die man im Militär lernt.
Ja, klar. Also früh aufstehen, seine Sachen machen und.
Sauber sein, diszipliniert sein. Das ist alles sehr militärisch.
Mm.
Und und da ist natürlich dann irgendwann diese Kluft zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär auch da.
Mm.
Und dementsprechend wird sowas nicht hinterfragt. Also die Zivilbevölkerung, kann ich mir vorstellen, kann anhand der Kleidung, um da nochmal drauf zurückzukommen, schon ablesen, welcher Rang dieser Mensch hat.
Mm.
Aber sie kennt die nicht persönlich.
Sie kennt die nicht persönlich und selbst da glaube ich, also kann ich mir vorstellen, also ich meine, wir haben ja auch noch Militär, aber selbst ich würde mich, glaube ich, so als 0815-Person relativ schwer tun, wobei wir ja auch mittlerweile ein anderes Verhältnis dazu haben. Mhm. Ne, damals kann man sich ja gut vorstellen, ne, der eigene Sohn, der Bruder, der Vater, irgendwer wird im Militär gewesen sein, hat da auch gedient, hat da seinen Rang. Da wird das wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen sein. Und weil es ja auch so ein zentraler Bestandteil, trotz allem des Alltags ja durchaus auch war irgendwo. Ne?
Und das sind dann auch Respektpersonen.
Genau.
Also Militär ist ja Respektpersonen, wie auch in dem Fall die Polizei vielleicht auch, die Feuerwehr, alles was wirklich
Uniform,
heutzutage immer noch so Uniform.
Und es hat ja auch durchaus seine Berechtigung in einem gewissen Rahmen.
Ja.
Ne? Also in der Hinsicht Respekt gegenüber Polizei und Feuerwehr allemal, weil einfach, was die jeden Tag quasi riskieren einfach, muss man ja so
dann
sagen.
Dann würde ich dich mal gerne fragen, als was für eine Person ist denn der gute Herr Hauptmann von Köpenick aufgetreten?
Genau.
Also
ja, genau. Na, also wenn wir ja schon von Uniformen reden und dass das natürlich eine gewisse, Stellung hergibt, beziehungsweise einen
Also als Fußsoldat wäre er da so nicht reingekommen.
Nee, genau. Was hatte der an? Genau. Wir halten fest, er hat seine Klamotten vom Flohmarkt.
Offensichtlich oder Händlern.
Waren die,
nicht nur vom Flohmarkt, aber auch von
Händlern. Aber teilweise halten wir fest, die sah wohl ordentlich gut aus. Der hatte eine Uniform vom 1. Garderegiment zu Fuß.
Mhm.
Sprich, wir reden hier von Infanterieverband der preußischen Armee.
Mhm.
Und die war in der Hinsicht recht besonders, also ich weiß jetzt nicht, wie außergewöhnlich besonders, bin halt leider keine Spezialistin, aber die war besonders, weil sie dem Leibregiment der Könige von Preußen zugeordnet waren. Das machte sie besonders und seit ungefähr 1800, also 1806, 10 ungefähr, trugen alle oder die meisten preußischen Könige, wenn nicht sogar alle, und die auch die meisten Prinzen von Preußen, diese Uniform des ersten Garderegiments zu Fuß.
Ui.
Leibregiment der Könige von Preußen hieß es auch natürlich. Die waren dem König halt auch unterstellt. Also er war der Chef quasi dieses Regimentes. Ja. Wobei man da ja sagen muss, naja gut, im Endeffekt alles war ja dem Monarchen
aber
untergeordnet.
Aber wenn man jetzt schaut, Leibregiment würde mir ja schon implizieren, die waren dem König oder den Königen sehr nah.
Auch teilweise so, das hört sich jetzt so an, so zur Schaustellung, ne? Also Parade und so waren die auch mit dabei. Genau. Also
man kannte die Uniform gut.
Ja, würde ich schon sagen, weil die waren ja auch, also solche Paraden wurden ja öffentlich gemacht. Sprich, die Zivilgesellschaft hat solche Paraden ja auch mitbekommen durchaus, je nachdem, wo die stattgefunden haben. Also ja, die Uniform wird man gekannt haben. Also
auch direkt in der Verbindung mit, das ist was Hochoffizielles, gehört nahe zum König wahrscheinlich.
Also bei der Zivilbevölkerung nicht sicher, aber bei der Armee selbst ja natürlich, ja klar.
Natürlich.
Also
und
das
beim
auf jeden
Beamtentum
Fall.
Ja auch. Also
gehe ich stark von aus, weil die waren ja dann doch an manchen Stellen im engeren Kontaktaustausch. Genau, also das war schon eine recht außergewöhnliche. Und da wundert es ja einem auch nicht, das muss man ja sagen, wenn man so eine Uniform hat und das richtige Auftreten hat, dass dann nicht gefragt wird.
Selbstbewusstsein ist key, was das angeht.
Absolut, ne? Das richtige Auftreten, der richtige Ton und dann zack. Warum hinterfragen? Vor allen Dingen, weil wir ja auch so eine Struktur in der Armee haben.
Ja, da wird nicht hinterfragt.
Nee, warum? Der sagt dir, hör mal zu, hab folgenden Auftrag, mach das mal. Jawohl. Und das ist ja aber auch der Witz, das wurde ja auch in der Presse auch halt so auf die Schippe genommen.
Ja.
Ne? Also sowohl inländisch als auch ausländisch.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich da so ein bisschen auch gefragt, wie hat der Kaiser das aufgenommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne?
Ja.
Also man weiß es nicht. Also was man weiß, klar, der Kaiser hat eine Aufklärung gefordert.
Ja, sollte er ja auch.
Das ist schon so, ja, da würde ich schon gerne wissen, was da abgegangen ist. Aber wie er reagiert hat, weiß man nicht. Ne? Also es gibt verschiedene Überlieferungen, Möglichkeiten. Also angeblich sind solche Sachen mir gefallen, wie sie, ja, er hätte gelacht und hat gesagt, naja, das kann ja niemand uns nachmachen. Ne? Wir sind das einzige Volk, wo das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das sagen würde. Also ich wäre ja so ein bisschen kritisch, aber es liegt ja vielleicht auch mir, wenn ich sage, also ich glaube, ich würde mich auch totlachen und gleichzeitig würde ich sagen, das ist nicht so gut gelaufen,
das,
Leute.
Ginge mir, glaube ich, genauso, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, das ist so eine, ja, lustige Sache auch.
Ja, also ich meine,
es ist natürlich eine Straftat, das darf man nicht vergessen,
aber
es ist ein Raub, aber er hat ja erstens
niemanden verletzt. Ja.
Und zweitens, dass das einfach überhaupt möglich ist, dass jemand da einfach reinläuft und einfach was mit rausnimmt. Und
sagt, so eine Kasse.
Ja, ich bin dafür jetzt gemacht. Und da gibt es ja tatsächlich, ich schweife jetzt gerade kurz ein bisschen ab, auch Studien zu noch.
Ja.
Wahrscheinlich auch angeregt davon. Das kenne ich nämlich zum Beispiel von großen Museen, habe ich das mal gesehen.
Mhm.
Dass Leute einfach da mal so als Arbeiter reingegangen sind und auch in großen Museen. Reden wir jetzt mal von unserem Alltag, nicht im Preußmuseum, aber in einem
großen
Museum in Berlin kennt man sich nicht untereinander immer.
Es ist halt riesig groß.
Ja,
genau.
Und wenn dann Leute von extern kommen, die vielleicht was holen, weißt du es nicht. Und tatsächlich gab es da Studien, dass wenn man die passende Kleidung, das passende Auftreten hat, kann man Dinge einfach rausholen.
Mhm. Aber das gibt es ja auch im Polizeibereich. Das gab es ja auch. Ne?
Ja.
So Leute, die sich als vermeintliche Polizisten verkleidet haben. Die Uniform sieht im ersten Moment echt aus. Da fehlt meistens so ein Emblem, ne, und gewisse Sachen.
Was noch. Einem aber nicht bewusst ist,
Null.
Wenn man nicht.
Weil du ja voll in Schockstarre stehst, ne? Du bist so, oh, Polizei.
Ja.
Oder oh, das ist jemand von der Technik. Ja, der sagt, der muss da irgendwas reparieren.
Der weiß
und so.
Schon, was er macht.
Genau. Und das ist ja total natürlich. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das würde ja den meisten passieren.
Ja.
Ne? Ich sag nur, setz die Leute genug unter Druck, unter Stress. So, mach es hochoffiziell und zack, alle glauben es dir. Und hier haben wir ja so einfach einen Fall von, da wird das nochmal richtig, dieser Militarismus auf die Schippe genommen. Dieses, ne, alles geht nur darüber. Mhm. Das ist das zentrale Thema der Gesellschaft. Und ich meine, das findet auch zur damaligen damaligen Zeit kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, denkt mal darüber nach, Leute. Was heißt denn das? Was sagt das denn über euch aus? Und ich glaube oder hoffe, dass das auch bei vielen Leuten auch genauso vielleicht rübergekommen ist, ne? Zu sagen so, ist das der richtige Weg? Ist es das? Also ich meine, ne, also...
Wobei ich auch unterstellen würde, dass es nicht nur in Preußen...
Nein.
So, also das wird aber so gesagt, ja, Hauptsache, das kann ja nur uns passieren. Natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Das kann überall passieren,
sagen.
So Uniform am Stand.
Genau. Und ich finde das eben halt sehr irgendwie amüsant. Soweit ich das richtig im Kopf habe, wurde da auch eben halt, damit sowas nicht nochmal passiert, dem Beamten gesagt, ja, achtet bitte nicht nur auf die Uniform, sondern auch auf die Papiere, die mir die mitbringen. Wo ich mir denke, ja toll.
Kann man auch fälschen.
Kann ich auch fälschen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht der Dümmste bin, kriege ich das vielleicht auch noch hin. Das zeigt eben halt, ne, was ja das ausmacht, was, wenn wir so eine Zentralisierung auf etwas haben, was ein gewisses Ansehen hat, was das anrichtet, glaube ich, irgendwie mit der Zivilbevölkerung, mit einem selbst. Ich meine, wie gesagt, ne, er hat niemandem wehgetan und alles noch gut ausgegangen im Prinzip. Und das ist schon irgendwie ziemlich clever. Also, ich meine, der gute Mann hat ja musste ins Gefängnis, aber er wurde ja auch vom preußischen Kaiser ja auch begnadigt. Ja. Der nochmal rausgekommen. Und der hat ja auch sehr viel Zuspruch gefunden, ne? So von Büchern und Interviews und keine Ahnung was.
Das ist natürlich auch eine Geschichte, die man aufnehmen kann. Das ist ja bis heute so.
Ja, ich meine, Filme gibt es über den Hauptmann von Köpenick genug. Und jetzt.
In unserem Podcast ja auch.
Wollte gerade sagen, ne? Also es hat schon was. Also ich glaube einfach auch, dass er damals auch so gefeiert worden ist, ist eben halt, dass er es auf die Schippe genommen hat.
Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, dass es halt. Er hat ja niemandem wehgetan damit.
Ja, natürlich.
Also körperlich.
Ich
das ist vielleicht
sagen.
Noch, wenn er da jetzt wirklich mit Pistolen und da vielleicht jemanden noch angeschossen hätte, wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen.
Absolut.
Aber da er da einfach, ich würde mal schon fast sagen, schon fast mit so einer Art charmanten Art da...
Soweit charmant so als preußischer Soldat sein könnte.
Ja, aber mit so einer Selbstsicherheit da reingeht und einfach es durchzieht.
Absolut.
Und das ohne, und also ich persönlich, ich wäre ja dann so, ich würde mir dann immer denken, Leute, ist das euer Ernst?
Ich würde vor allen Dingen
und
selber
lachen.
Ja, ich würde vor allen Dingen, ich würde mir denken, wenn ich derjenige jetzt gewesen wäre, also der Bürgermeister, der ihm die Kasse ausgehändigt hätte. Ich glaube, so gib mir 15 Minuten. Maximal 15 Minuten. Ich glaube, irgendwann wird sich so bei mir so der Bauch verkrampfen mit, scheiße, war das jetzt überhaupt so ein richtiger Soldat? War das jetzt richtig? Ich habe nichts gesehen, keine Papiere. So diese.
Wer war der überhaupt?
Ja. So
und
diese,
warum? Das ist ja noch nie passiert.
Ja, genau. Von der Schockstarre wie so ein Bambi, weißt du, was gerade so, wo so ein Auto gerade auf dich zugeht.
Ja.
Und so dieses, Hilfe, zu, verdammt, ich bin meinem Job los oder so. Ich glaube, davor hätte ich ja wahnsinnige Angst gehabt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also irgendwie...
Aber er wurde ja auch weltweit bekannt.
Ja, wie nicht?
Selbst sagen.
Wie
sogar
nicht?
Teilweise wurde ihm nachgesagt, er wäre ja der Eulenspiegel des wilhelminischen Zeitalters, weil er die Leute so auf die Schippe genommen hat. Quasi.
Ja, und es gab ja auch noch Nachahmer.
Ja,
ne? Also irgendwie 1913 gab es dann irgendwie, hat irgendein Mann ein Telegramm gefälscht, dass der Kaiser nach Straßburg kommt. Die Leute in Straßburg voller Aufregung so, mein Gott, der Kaiser kommt. Und alle schön Parade fertig gemacht und dann war der Tag der Tage. Der Kaiser sollte nach Straßburg vorbeikommen.
Und es kommt keiner.
Und es kommt keiner. Und ich glaube, also ich meine, das ist so, der Tag ist verschenkt, aber ich glaube so im Nachhinein kannst du voll darüber lachen irgendwie. Also hoffe ich. Also ich würde es irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, wo du nur noch darüber lachen kannst.
Ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Position du da warst. Aber ja.
Geschenkt, ja. Immer.
Also der Koch, der vielleicht da den Stress seines Lebens hatte, der wird nicht drüber lachen, aber einer vom Hof vermutlich.
Ja, oder sonst. Also ich meine, als Koch würde ich mir denken, so ja, habe ich geil gekocht für halt andere Leute, die mein Essen vielleicht auch wertschätzen können. Ich weiß es nicht. Wir können nachvollziehen und wir hoffen ihr auch, warum der Hauptmann von Köpenick uns immer noch nicht loslässt und warum er eben halt so einerseits so lustig ist, aber auch glaube ich, und das ist auch ganz wichtig, und so ein bisschen den Spiegel vorhält. Zumindest damals und ich denke aber auch heute.
Und wir sollten davon auf jeden Fall mitnehmen, Kleidung macht niemanden aus. Man sollte nicht von Kleidung direkt auf den Menschen schließen. Man
Im
sollte Menschen
Fall.
Nicht vom ersten Eindruck direkt vorverurteilen.
Im oder guten sich erschrecken oder im, lassen.
Genau, ja. Im guten oder im schlechten Falle. Also Schönheit oder Uniform oder sonst was sind nicht per se, schließen nicht per se darauf, dass der Mensch gut ist. Und nur weil man vielleicht keine tollen Klamotten anhat, ist man nicht per se ein schlechter Mensch.
Ja.
Das ist vielleicht auch eine wichtige Message, die der Fall mitbringt.
Ja, und
man sollte sich immer wieder hinterfragen.
Das können wir so festhalten. Ja, dann sind wir ja schon quasi am Ende heute, ne?
Und allgemein jetzt gerade.
Ja, genau. Also was bleibt uns also noch übrig zu sagen? Ich glaube, erst einmal noch einen schönen vierten Advent. Tolle Feiertage, die da auf euch zukommen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr kann man ja auch noch direkt wünschen. Und ja, wir hoffen, euch hat das gefallen.
Ja.
Hier mit uns zusammen. Und wir sagen einfach, bis ins nächste Jahr.
Ja, genau.
Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao. Ciao.
Zum Abschluss lässt sich doch noch eine weitere Parallele zwischen dem selbsternannten Hauptmann und Dagobert feststellen. Beide wurden begnadigt. Denn auch Dagobert wurde nach 6 Jahren wegen guter Führung aus der Haft entlassen und ist bisweilen als Autor beim Verlag Eulenspiegel, als Grafiker und RTL-Showman rehabilitiert. Köpenicks Ruhm währt nun bereits über ein Jahrhundert. Und es ist ja auch mal schön, wenn ein Kriminalfall nicht nur zum Fürchten, sondern eher zum Schmunzeln Anlass gibt. In diesem Sinne hat Ihnen die vierfache Ausgabe des Weihnachtsspecials Preußen on Air Crime Time hoffentlich mit seiner Vielfalt ungelöster Kriminalfälle die Zeit verkürzen können. Und wir lassen Sie nun alleine mit der Entscheidung Brust oder Keule.